Hallo, mein Name ist Tina Stuber. Ich lese heute eine Geschichte für den Adventskalender vor, 2023. Ich mache das jetzt das dritte Jahr mit und finde die Idee so toll, dass ich auf jeden Fall mit dabei sein wollte. Ich bin die Schwiegertochter von der Helene Stuber. Heute gibt es eine Geschichte, die heißt Erinnerung an Weihnachten von Johann Eiken. Los geht's. Wenn ich das Weihnachten meiner Kindheit in seine wichtigsten Bestandteile zerlege, dann sind das Stille, Dunkelheit, Glanz und Duft von immergrünen Zweigen. Zuerst die Stille. Als ich Kind war, hatten nur zwei Leute in unserem Dorf ein Auto. Frank, der die Milch brachte und sie aus einer Kanne in den Krug schüttete, den man ans Tor stellte, und Mr. Perry, der die Zeitungen austrug. Wenn man zu irgendeiner Tageszeit irgendwo im Dorf stehen blieb und lauschte, hörte man die Kühe muhen und die Hühner vor sich hingackern. Dazu kam aus der Schmiede das rhythmische Hämmern, mit dem Mr. Butt, der Schmied, einem massigen Bauernpferd ein Hufeisen verpasste. Sehr selten gab es ein lauteres Geräusch. Nachts hörte man Eulenrufe und Hundegebell. Im Sommer zwitscherten die Vögel, im Winter heulte der Wind. Kurz vor Weihnachten schien die Stille noch tiefer zu werden und sich zusammenzubrauen wie Nebel. In den kahlen Wäldern spürte man eine gespannte, erwartungsvolle Stimmung. Dort traten wir leise auf und merkten genau, wenn die gefrorenen Pfützen unter unseren Füßen knackten, wenn das welke Laub raschelte, durch das wir gingen. Dunkelheit. In England wird es im Winter früh dunkel. Jeden Tag geht die Sonne später auf. Wenn man frühstückt, ist es noch dunkel. Nach dem Mittagessen muss man rasch hinaus, um die Stunde Tageslicht zu nutzen, die noch bleibt. Die Landschaft schläft fest. Eichhörnchen, Igel, Eidechsen, Haselmäuse hocken apathisch im sicheren Versteck. Doch die Hähne sind wach. Ich weiß noch, wie ich mit 6 oder 7 sehnsüchtig auf Weihnachten wartete und Stunden vor dem ersten Dämmerlicht hellwach lag, in meinem Bett gefangen, von Ungeduld zermürbt und allen Hähnen des Dorfes zuhörte. Nah und weit entfernt krähten sie und tauschen Signale aus. Sie wussten genau wie ich, dass der Weihnachtstag angefangen hatte. Warum wusste es sonst niemand? Glanz. Natürlich ist jede Kinderweihnacht in Zauber eingesponnen. Warum sollte die eigene bedeutsamer sein als alle anderen? Aber natürlich ist sie es immer. Als ich 5 war, zogen wir in ein Landhaus in Sussex. Dort lebte ich mit meiner Mutter und Martin, meinem englischen Stiefvater. Mein großer Bruder und meine ältere Schwester kamen zu den Feiertagen aus College und Internet nach Hause. Mit 5 konnte ich mich an frühere Weihnachten erinnern. Einmal hatte ich Diphtherie gehabt und meinen eigenen winzigen Baum bekommen. Getrennt von der übrigen Familie lag ich hinter Laken, die mit Desinfektionsmittel getränkt waren. Jene Feste in unserem früheren Haus waren für mich mit 5 schon Wehmut überglänzt. Und dabei hatte mein Bruder und meine Schwester bis zu meiner Geburt bereits 7, 8, 10, 12 Jahre Familienweihnachten mit besonderen Traditionen und Ritual erlebt. Wir feiern nicht gerade christliche Weihnachten. Obwohl meine Mutter eine gläubige Presbyterianerin war, wir hatten eher ein keltisches, heidnisches Winterfest, ein eikenisches Familienfest. Der Weihnachtsbaum musste in einer bestimmten Reihenfolge geschmückt werden. Eine besondere, große, glänzende, rote Kugel, Big Reddy genannt, wurde ganz zuletzt auf die Spitze gesteckt. Und der Baum durfte erst in allerletzter Minute vor dem Schlafengehen am Heiligabend geschmückt werden. Heute schmerzt es mich, wenn ich die Bäume von Privatleuten schon Wochen vor dem Fest herausgeputzt sehe, die von Geschäftsleuten manchmal sogar schon Monate früher. Bis es soweit war, sammelten wir wochenlang immer grüne Zweige in den Wäldern und auf den Hügeln rund ums Haus und bastelten Stechpalmenketten. Eifrig schnippelten wir Stechpalmenblätter von Bäumen in den Gehölzern der Nachbarschaft, von Hecken an nahen Wegen und trugen die stachelige Ernte Korb um Korb nach Hause. Die Blätter wurden mit stumpfen Stopfnadeln auf lange Woll- oder Bindfäden gereiht, bis sie steife, raschelnde, kratzige, immergrüne Ketten bildeten, die überall im Haus über die Eichenbalken an Wänden oder Decken gehängt wurden. Schnur war besser als Wolle, die leicht riss, wenn der Zimmerschmuck 1 oder 2 Tage lang hing. Die zerrissenen Ketten fielen unweigerlich auf Martin. Sein persönlicher Geschmack in diesen Dingen war schlicht, wenn nicht streng. Er hätte einen einzigen Zweig vorgezogen, mit einem Lametta-Streifen oder einer kleinen Silberkugel geschmückt. Doch an Weihnachten wurden seine ästhetischen Maßstäbe vorübergehend unter einer Flut von Eiken-Familienritualen begraben. Stechpalmenzweige mit roten Beeren wurden in Vasen gestopft und hinter Bilder geklemmt. In günstigen Jahren fanden wir auch stechenden Mäusedorn. einen niedrigen Strauch mit kleinen dunklen spitzen Blättern und großen glänzenden Beeren, noch röter als die Stechpalmenbeeren. Er hatte Seltenheitswert. Wir brachten auch silbrigen Almännerbart, wilde Klematis, Mitsch und zinnoberrote Hagebutten. Sie wurden wochenlang im Apfelschuppen im Garten gelagert, wo sie sich frisch hielten. Wir machten Papiergirlanden, für die wir Buntpapierstreifen zu Ringen klebten und miteinander verbanden, wobei wir einen Brei aus Mehl und Wasser als Leim benutzten. Aber diese Girlanden konnten es mit den immergrünen Ketten nicht aufnehmen. Das fanden wir selbst. Von Martin ganz zu schweigen. Die Streifzüge, auf denen wir Zweige und Blätter sammelten, waren in meinen Augen der schönste Teil der Weihnachtsvorbereitungen. Sehnsüchtig hatte ich auf die Rückkehr meiner älteren Geschwister aus Internat und College gewartet und dabei die Tage gezählt. Wenn wir endlich miteinander loszogen, in die frostige, dämmerige Stille des Winterwaldes gingen und stolz mit unseren dornigen, raschelnden Schätzen zurückkehrten, dann war das in der Erinnerung der Höhepunkt all meiner Kinderjahre. Für den Weihnachtsbaum selbst war ein extra Ausflug nötig. Dazu brauchten wir eine Säge und einen besonders dunklen Nachmittag. Nicht, dass wir einen ganzen Baum geschlagen hätten. Nein, nein, wir nahmen lediglich einen wohlgeformten Ast von einer der vielen Eiben in den nahen Downs. Es war ein sehr geringfügiger Diebstahl, aber wir waren dennoch vorsichtig und kamen uns schuldig und verdächtig vor, wenn wir mit unserer Trophäe über die gepflügten Felder auf dem hinteren Weg nach Hause gingen, durch das Tor oben am Garten und die Eibe dann kichernd und verschwörerisch in einen Topf pflanzten und hineintrugen. Im Haus warteten viele kulinarische Pflichten auf uns. Für die Truthahnfüllung mussten Kastanien eingeölt, gekerbt, geröstet und geschält werden. Für die andere Art Füllung waren Zwiebeln zu hacken, Petersilie und Thymian aus dem Garten zu holen und Brot zu reiben. Meine Schwester übernahm immer die sogenannte harte Creme. Aus Butter, Puderzucker und Brandy bereitete sie enorme Mengen davon zu und dekorierte sie mit kandierten Kirschen. Die Creme stand noch Wochen nach Weihnachten herum und wurde immer härter. Aus irgendwelchen Gründen wurde sie nie aufgegessen. Dann waren Minzpasteten zu backen, der Weihnachtskuchen musste glasiert und mit Silberkugeln verziert werden. Die Plumpuddings hatte meine Mutter natürlich schon vor Monaten gemacht. Sie schränkte deshalb meinen Unterricht ein und ich durfte helfen. Ich kniete auf einem Küchenstuhl und zerhackte große, zuckrige Halbkugeln aus kandierten Obstschalen, hackte Mandeln, hackte schwarze, feste, klebrige Rosinenklumpen. Der endgültige, dunkle, duftende Papp wurde stundenlang im Wasserdampf in Schüsseln gekocht, die mit Tüchern bedeckt waren. Ein Pudding enthielt ein 3-Penny-Stück, eine winzige silberne Glücksmünze. Natürlich tauchte sie immer in den Portionen von Martin auf, der die Sitte als töricht und gefährlich ablehnte. Eines Jahres, sagte er, würde jemand das Geldstück verschlucken oder sich daran einen Zahn ausbeißen. Vielleicht hat letzten Endes jemand es tatsächlich geschluckt. Jedenfalls tauchte es schließlich nicht mehr auf. Die fertigen Puddings wurden zum Reifen auf das oberste Board in der Speisekammer gestellt. Um diese Jahreszeit war die eiskalte Speisekammer voller Düfte. Dem mostigen Apfelaroma aus der Kiste mit Macintosh Reds, die unsere kanadische Großmutter alljährlich aus Montreal schickte, dem scharfen Geruch des Stilton-Käses, den Martin immer von seinem alten Oberst aus dem Ersten Weltkrieg bekam und den Martin regelmäßig mit Pottwein oder Bier begoss, aromatisches Parfüm aus den flachen Holzkisten mit Mandarinen, den langen Schachteln mit Datteln und Feigen, auf deren Deckeln Bilder von Kamelen und orientalischen Paschas zu sehen waren. Prickelnde Nasenkitzler von den Preiselbeeren und Quitten, die meine Mutter eingemacht hatte. Und der frische Duft von Äpfeln und Birnen, Sellerie und Rosenkohl, die Martin aus dem Garten brachte. Sämtliche Vorbereitungen erreichten ihren Höhepunkt am Heiligabend. Nach dem Tee fingen wir an, das Haus zu schmücken. Wir holten unsere stacheligen grünen Girlanden herein, kramten die geheiligten Schachteln mit Baumschmuck aus dem Schrank im Schlafzimmer meiner Mutter, wo sie das Jahr hindurch ruhten. Das alles geschah im schwachen Schein von Öllampe oder Kerzenlicht. Denn die Elektrizität kam erst im Zweiten Weltkrieg in unser Dorf. Die Winter meiner Kindheit sind untrennbar verbunden mit dem Geruch von Holzfeuer, dem scharfen Gestank von Paraffin und dem rauchigen, stickigen Kerzenduft. Nachts funkelte das Haus wie eine halbdunkle, glitzernde Grotte. Die grünen Zweige und Stechpalmenketten warfen riesige, groteske, spitze Schatten. Wenn das letzte Ästchen seinen Platz gefunden hatte und die Mistelzweige aufgehängt waren, wir konnten nie Mistelzweige finden, aber ein altes Original im Dorf gab uns immer ein Büschel von seinem Apfelbaum, Dann war es Zeit, die Strümpfe herauszulegen. Das war ein feierliches Ritual. Wie ich schon sagte, war unser Weihnachten heidnisch. Nie glaubten wir an den Weihnachtsmann oder den Nikolaus. Bei uns waren die Strümpfe ein Gemeinschaftsunternehmen. Alle 6 wurden leer in der Reihenfolge unseres Alters auf den Esszimmertisch gelegt. Während dann das Abendessen in der Küche zubereitet wurde, stahl sich ein Familienmitglied nach dem anderen ins Esszimmer und steckte kleine Geschenke in die Strümpfe des anderen. Die letzte Kontrolle besorgte meine Mutter. Für den Fall, dass ein Strumpf nur dürftig gefüllt war, hatte sie einen Vorrat an Badesalzwürfeln, Netzen mit Schokoladenmünzen, Seifen, Stofferdbeeren, in denen Bandmaße versteckt waren, Zuckermandeln und anderen kleinen passenden Gegenständen. Dann wurden die gefüllten Strümpfe über den breiten Esszimmerkamin aufgehängt. Größere Geschenke stapelten wir unter dem Baum und schließlich wurde der Baum geschmückt. Inzwischen konnte man die Erwartung und Vorfreude im Haus fast greifen. Alle schlichen verstohlen und geschäftig die Treppen hinauf und hinunter. Aus der Küche, wo der Truthahn gefüllt wurde, wehten Kochgerüche. Am Klavier donnerte Martin: "Herbei, o ihr Gläubigen", mit gewaltigem Schwung. Vielleicht hatte es draußen angefangen zu schneien. Das geschah selten, aber bestimmt geschah es manchmal, denn ich erinnere mich an Heiligabende, an denen Schneelawinen auf meinen Bruder herabstürzten, während er den Eibenast absägte, und später zogen wir unseren Weihnachtsbaum durch weiße Felder nach Hause. Ich erinnere mich auch an die tiefere Weihnachtsstille, die aus der schneebedeckten Welt draußen heraufstieg. Als allerletzte Zeremonie las mein älterer Bruder mit einer Stimme, die vor Verlegenheit heiser war, der versammelten Familie den Abend vor Weihnachten vor. Wie um alles in der Welt war diese Tradition entstanden. Niemand hatte viel Spaß daran. Mein Stiefvater ertrug sie zwischen Langeweile und verzweifelter Heiterkeit. Aber von unserer Mutter ging etwas aus, das uns dazu zwang, das kleine illustrierte Buch aus einer Schublade zu holen. Das Ritual konnte nicht übergangen werden. Danach waren alle Vorbereitungen vollständig. Der Baum, eine dunkle, duftende Masse, funkelte schwach in seiner Ecke. Für mich war es Zeit, zu Bett zu gehen. Mein jüngerer Bruder war schon vor dem Abendessen verschwunden. Er würde den prächtigen Baum erst morgen sehen. Selbst im Bett konnte ich noch die ungewöhnliche Umtriebe hören, das Getrappel auf der Treppe, die Bitten um Geschenkpapier, Bänder, Aufkleber, Schnur. Es war ganz unmöglich, völlig undenkbar, dass ich jemals einschlafen würde. Und doch schlief ich schließlich ein und wachte früh in der eisigen Dunkelheit auf. Viele Stunden vor Sonnenaufgang, und hörte diese Hähne nah und fern krähen. In den Hühnerställen der Nachbarn und den weit entfernten Bauernhöfen lag im Bett, bezwang meine Ungeduld und Begeisterung, wartete darauf, dass der Rest der Welt unbegreiflich langsam erwachte. Und war doch selbst jetzt kaum fähig zu glauben, dass nach 364 Tagen der Erwartung er wirklich wieder da war, der richtige Weihnachtsmorgen. Dann aufzustehen, immer noch im Dunkel, sich mit kalten Fingern anzuziehen und auf Zehenspitzen die Treppe hinunterzulaufen in die gedämpfte, glitzernde, atemlose Spannung und den Duft der immergrünen Zweige. Das war eine Erinnerung an Weihnachten. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich allen.